in der Ärzteschaft sagen vielleicht viele, okay, die wollen jetzt alle Hormone und dann geht es plötzlich nur noch um Hormone. Und keiner stellt eigentlich immer die Frage nach, aber was sind denn eigentlich, wo geht denn deine Reise hin? Wo hast denn du angefangen? Was ist denn deine Intention? Das finde ich schon noch interessant und vielleicht auch wichtig, das einmal zu verstehen.
Transsein, der Podcast mit Jen Eikers und Sophie Rauscher.
Der Name der Praxis, Viropraxis, das ist ja schon auch um, ja, um Viren geht. Ja, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen dazu sagen, was eigentlich sowieso der Schwerpunkt sonst noch der Praxis ist. Also.
Interessant, es ist ein Akronym, Viro, deswegen heißt es ja auch nicht Virus, sondern Viro, ein Akronym, das setzt sich zusammen aus Viehweger und Rodriguez.
Ah.
Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man das jetzt nicht weiß.
So, also es geht ja okay. Gar nicht um Viren.
Das wäre ja nur ein ganz kleiner Ein- und Ausblickfenster. Aber es ist doch schön. Und das hat übrigens meine Kollegin entwickelt. Und da haben wir noch zusammengearbeitet in einer anderen Stelle. Und da meinte Elena damals so, hey, also wenn wir zusammenarbeiten, dann... Das wäre dann wie Viro, Viehweger Rodriguez. Das fand ich so genial. Deswegen haben wir dann gar nicht lange mehr überlegt. Und dann haben sie einfach gesagt, wir nennen es jetzt Viro. Und ja, die Assoziation liegt Gott sei Dank natürlich auch nahe zu infektiologischen Erkrankungen. Es ist ein Schwerpunkt von uns eigentlich, dass wir für Menschen, die mit HIV leben oder Menschen, die zum Beispiel mit Infektionserkrankungen oder mit einer immunkompromittierenden Erkrankung oder Situation leben, sich zu uns eingeladen fühlen. Sind aber auch Menschen, die zum Beispiel alles dafür geben wollen, eben nicht HIV-positiv zu werden, zum Beispiel dann regelmäßig ihren STD-Check machen, so für sexuell übertragbare Erkrankungen, oder die zum Beispiel PrEP einnehmen, Menschen, die eine PrEP machen wollen. So, das sind alles so Punkte, die wir natürlich dann versuchen, dann mit anzubieten. Übrigens auch für Menschen, die Sexarbeit leisten. Das finde ich übrigens auch ganz wichtig. Das wird oftmals auch so ein bisschen wie vergessen, wir haben jetzt Gott sei Dank ja den Checkpoint am Hämmernplatz, die können ja extrem viel leisten, wenn es so um sexuell übertragbare Erkrankungen geht, aber es wechseln natürlich da auch immer so ein bisschen die ÄrztInnen durch und manchmal fühlt man sich ja vielleicht doch wohler, dass man zumindest weiß, die Person, die mir da gegenüber sitzt, die weiß nun wirklich, in welchem Bereich ich mich bewege und fragt dann nicht 3000 Mal Sachen nach, sondern macht dann auch die Tests, die ich wirklich brauche. Und ich muss nicht jedes Mal wieder was sagen. Wobei, man muss auch schon sagen, der Checkpoint am Herrenplatz, der ist schon eine wunderbare Anlaufstelle. Da darf man sich auch schon wirklich wohlfühlen. Aber ich finde, die Anlaufstellen für Sexarbeitende sind noch sehr rar. Hm.
Naja, also der Mythos ist ja auch einfach der, dass quasi nur Männer, die Sex mit Männern haben, ein Risiko tragen. Also und alle anderen Risikogruppen werden außen vor gelassen. Dazu zählen also zum Beispiel ja auch Transfrauen, also ich habe das selber schon erlebt, dass ich weggeschickt wurde von der Teststelle, weil sie meinten, ja, wenn sie jetzt eine Frau sind, dann...
Ja. Auch viele Gynäkologinnen, die für einen HIV-Test Geld verlangen. Ja. Das finde ich schon auch ganz schön dreist. Sehr hochschwellig.
Ja. Ach, es gibt auch Ärztinnen, die verlangen Geld dafür, dass man sich einen Testo-Shot setzen lässt.
Ah ja?
Jetzt nicht mehr.
Wow.
Ich sag nicht, wer es ist.
Wow, okay.
Jetzt dürfen Transpersonen da eh nicht mehr hingehen.
Crazy. Ah, okay. Also sie dürfen schon, aber sie kriegen halt nichts. So wie ich das verstanden habe.
Naja, aber ist ja das klar. Also die kommt ja aufs Gleiche raus, wenn du anrufst und sagst, du bist trans, dann sagen sie nö, danke. Also,
Die Politik dahinter habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Wer versteht die schon?
Ich frage mich die ganze Zeit, was wissen die, was ich nicht weiß?
Ja, es kommt noch. Vielleicht so in ein, zwei Jahren wirst du auch sagen, bleibt weg. Nein.
Ja, also was ich tatsächlich aus anderen...
Das glaube ich nicht, aber vielleicht muss ich in ein, zwei Jahren sagen, shit, ich muss die Praxis schließen.
Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass bestimmte ÄrztInnen ja so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen... hineingelesen, aber auch sich überrumpelt fühlen damit, dass plötzlich, weil sie angefangen haben, Transpersonen zu behandeln, so sehr viele Transpersonen zu ihnen kommen. Und ich hatte das selbst mal im Gespräch, dass eben ein Arzt gesagt hat, ja, das ist also tatsächlich das so übernommen hat, was man dann in der Presse liest und so weiter. von wegen, ja, das ist jetzt so ein Trend geworden, da sind jetzt so viele Leute und das wollen die alles und so. Und deswegen muss ich da jetzt nochmal nachfragen und so im Sinne von, das kann doch gar nicht sein, dass es so viele Transpersonen gibt. Und ich glaube, damit, also gerade Personen, die noch keine Berührungspunkte mit Transpersonen hatten und dann plötzlich damit konfrontiert sind, dass es einfach tatsächlich sehr viele Transpersonen gibt, gerade auch natürlich in der Stadt wie Berlin, aber auch in anderen Städten und Dörfern, dann, ja, vielleicht sich doch überfordert fühlen, ich weiß es nicht genau.
Ich meine, du erwähnst jetzt immer Transmenschen, es gibt ja auch, vielleicht liegt so ein bisschen daran, dass halt viele Menschen, die sich jetzt auch nicht als trans identifizieren würden, sondern vielleicht so als non-binär oder vielleicht überhaupt in gar keine Kategorie sehen, einfach sich überlegt haben, ich habe jetzt vielleicht ein Kind, aber irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, ich bin eine Mutter. So, irgendwie, wo bin ich eigentlich hier in diesem ganzen System? Und das, ich, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich erst vor 2 Tagen mit einem guten Freund unterhalten, Alexander Hane, übrigens auch ein ganz toller Typ. So, der macht auch wirklich mega viel, ist so eine Speerspitze für so Projekte, die transaffirmativ sind. Und ich meinte auch so, es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man sich so überlegt, was steckt denn dahinter, wenn Menschen sagen, ist das jetzt eine Mode? Dann kann man vielleicht auch hören, da ist also offenbar ein hoher Bedarf. Und ich meine jetzt gar nicht ein hoher Bedarf nur an Hormone, weil das wird vielleicht einfach viel zu einfach nur in Hormone übersetzt, aber ein hoher Bedarf an der Frage, wer bin ich, was sind eigentlich diese Strukturen, in denen wir leben, wo sehe ich mich, was sind so meine Vorstellungen, was sind so meine Visionen, meine Bedürfnisse, so fühle ich mich eigentlich in dem Bereich wirklich so aufgehoben, wenn mir quasi auf dem Spielplatz einfach so immer gesagt wird, ah, guck mal, die Mutti da, so, und dann merkt man vielleicht, das irgendwie, und in dem Moment, wo man sich in einem Kontext bewegt, wo vielleicht viele andere mit solchen Fragen halt einfach auch nicht mehr zurückhalten, sondern offen und out sind, erlaubt man sich vielleicht dann viel eher solche Fragen sich auch selbst zu stellen. Und das, und in dem Moment, wo vielleicht auch der Druck sehr hoch ist, dass man feststellt, ich möchte hier ausbrechen, ist vielleicht dann eine andere Eigenschaft, so federführend, die dann sagt, okay, dann brauche ich also Hormone. Das ist vielleicht dann auch viel zu schnell und viel zu kurz gegriffen, dann nur zu sagen, ich brauche Hormone, weil das ist es dann vielleicht auch gar nicht, sondern brauchst vielleicht wirklich erstmal eine Auseinandersetzung mit dem Thema generell. Was sind eigentlich so meine Vorstellungen und Ideen? Und das will halt niemand so richtig anfassen. Man muss auch sagen, das sind auch Themen, die, damit verdienst du auch null Geld in der Arztpraxis. Die geht über 7 Minuten hinaus und so eine Arztpraxis funktioniert nur, wenn du eigentlich einen Patient in 7 Minuten siehst und wieder raus katapultierst. Das, sonst trägt sich halt so ein Unternehmen ja eigentlich nicht. Und deswegen wollen halt viele sich solchen Themen nicht annehmen. Es ist sicherlich aus dem Wirtschaftlichen, aber natürlich auch, weil das die eigene Kapazitätsgrenze sprengt, wenn man sich mit solchen Themen nie befasst hat. Was willst du denn dann solche Themen philosophisch besprechen, dass, wenn du dich damit nie auseinandergesetzt hast? Und dann ist es vielleicht auch sehr, sehr bequem, dann einfach zu sagen, ja, dann nimm doch die Hormone und dann geh wieder. So. Und dann ist das vielleicht so ein schneller Selbstläufer, der dann vielleicht dazu führt, dass dann viele sagen, hey, ja, die nehmen jetzt alle Hormone, muss ich das jetzt irgendwie auch machen? Und in der Ärzteschaft sagen vielleicht viele, okay, die wollen jetzt alle Hormone und dann geht es plötzlich nur noch um Hormone. Und keiner stellt eigentlich mehr die Frage, na, aber was sind denn eigentlich, wo geht denn deine Reise hin? Wo hast denn du angefangen? Was ist denn deine Intention? Das finde ich schon noch interessant und vielleicht auch wichtig, das einmal zu verstehen. Und es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die haben die Reise schon lange angetreten und die wissen schon ganz genau, wo sie hinwollen. Und sie leben auch in vielleicht zum Beispiel in einem ganz klar strukturiert binären Kontext und sie wissen ganz genau, hier will ich nicht mehr sein. Ich muss definitiv ganz woanders hin. Und das ist mein Ziel und das ist mein Weg. Und ich finde, das gehört genauso gut dazu, das wertzuschätzen und das zu begleiten. Macht das alles Sinn, was ich sage? Weiß ich gar nicht.
Ja, sehr.
Ja.
Müsste von dir nicht irgendwie so ein
doch ein gehässiger Kommentar.
Ich warte die ganze Zeit, dass so ein Dolchstoß von hinten kommt.
Ich versuche manchmal nett zu sein, besonders zu unseren Gästen.
Hey, aber ich lade dich hiermit herzlich ein, wirklich den Kasten aufzumachen.
Ja, ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen nachdenken. nee, ich stimme dem zu, was du gesagt hast. Ich glaube, ein Problem liegt halt auch aber darin, dass Menschen, die sich nicht im binären System verorten, tendenziell keine Hormone bekommen von Ärztinnen. Also, ich glaube, es kommt tatsächlich viel öfter vor, dass uns die Behandlung oder halt Hormone verweigert werden, als dass uns zu viel Hormone gegeben werden. Mhm. Ja.
Klar, ja. Ja.
Und ich erlebe Transpersonen da schon als sehr und nicht-binäre Personen und Personen, die sich mit überhaupt keinem dieser Begriffe identifizieren, schon als relativ selbstreflektiert. Also ich kenne auch sehr viele Leute, die schon Hormone angefangen haben und dann gesagt haben, das ist überhaupt nicht geil. Also dann haben sie halt wieder aufgehört nach 3 Wochen und da ist nichts passiert. Also da fühlt man sich für 3 Wochen ein bisschen lustig und dann war es das. Da passiert nicht so viel. Aber ja, so wie ich die erlebt habe, war das einfach immer sehr selbstbestimmt und da gab es dann auch keine ärztliche Absprache mehr, natürlich. Weil dafür hätte sich ja auch niemand interessiert, muss man halt sagen.
Mhm. Mhm. Und das erlebe ich eigentlich auch so. Eigentlich habe ich immer das Gefühl, vor mir sitzt eigentlich eine Expertenperson. Diese Person weiß eigentlich am ehesten, was sie will. Und wenn sie es nicht weiß, dann weiß sie zumindest, sie möchte mal anfangen zu laufen und über bestehende Grenzen drüber hinauszugehen. So, und das ist so viel mehr als viele andere, die halt einfach nur in ihrem normativen Kontext leben. Das will ich jetzt auch nicht despektierlich so, das meine ich jetzt nicht abwertend, ne? Aber hier hat sich eine Person eine Frage gestellt und festgestellt, dieser Rahmen ist für mich zu eng oder nicht glitzernd genug. und da möchte ich drüber hinaus. Und das finde ich, das ist die Expertise, sich selbst zu verstehen und zu hören und zu akzeptieren, da ist eine Reise, die ich gerne antreten möchte. Und das finde ich, ist ja eigentlich das Unterstützenswerte.
Ja. Und ich frage mich natürlich dann direkt, weshalb gibt es nicht mehr Personen, die so eine Reise begleiten. Also in Berlin haben wir natürlich Beratungszentren wie Queer Leben, aber auch da ist es zum Beispiel in den Beratungszentren, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, um nicht irgendein Zentrum in Bedrängnis zu bringen. Es gibt ja dann doch auch hier und da noch andere Zentren, auch in ganz Deutschland, aber es ist dann doch oftmals so, dass man da nicht so schnell Termine bekommt, einfach weil sehr viele Personen natürlich auch diesen Bedarf haben. Natürlich da auch nur sehr begrenzt, was angeboten werden kann. Also es sind natürlich dann, was heißt natürlich, aber es sind keine ganzen Therapien oder Begleitungen über mehrere Monate hinweg mit intensiven Gesprächen möglich. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, wie kann es endlich dazu kommen, dass es mehr solche Anlaufstellen gibt, dass es auch Anlaufstellen in den unterschiedlichsten Bereichen gibt? Also es ist ja nicht auch immer nur der ärztliche Bereich, der interessiert, was irgendwie jetzt so Transversorgung anbelangt.
Aber das ist ja ein Thema, das haben wir überall. Guck dir das Schulsystem an. Plötzlich haben wir Covid und die Schule funktioniert nicht mehr. Die Schule hat noch nie richtig funktioniert in den letzten Jahren. Die Themen, die da aufgebracht werden, die sind doch uralt. Mhm. Das Schulsystem, was wir momentan haben, ist ein System, das ist in einer ganz anderen Zeit entwickelt worden. Und wir haben uns nie bemüht, dieses System mal in Frage zu stellen und zu verändern. Und die Strukturen, die da so schalten und walten, wollen das ja auch nicht, weil das würde ja gegen ihre eigenen Interessen verstoßen. Also dieses Problem, dass wir quasi ein System haben und mit einem System leben, was natürlich auch in seiner Bequemlichkeit verharrt, haben wir auf ganz vielen Ebenen. Dass viele an so dem festhalten und deswegen ist so relativ wenig Bewegung drin auf sich verändernde Bedürfnisse, die nun mal kommen, wenn man eine globalisierte Welt sich anschaut, die sich bewegt, die viele Einflüsse hat, die sich miteinander austauscht. Und das muss man eher so viel genereller anschauen. Und die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach. Man muss, glaube ich, für Visibilität sorgen und man muss, glaube ich, dann politisch unterwegs sein und aktivistisch unterwegs sein. Und das ist gar nicht so einfach, denn eine Person, die natürlich gerade festgestellt hat, dass sie sich da auf eine Reise begibt, will vielleicht auch nicht jedes Mal Aktivist sein.
Und kann das vielleicht auch gar nicht.
Kann es vielleicht auch gar nicht. So, genau. Und so müsste man die Schulen reformieren. Somit müsste man vielleicht auch Religionen und unsere Herangehensweisen von religiösen Einrichtungen reformieren. So müsste man vielleicht auch unsere Konsum reformieren. So müsste man vielleicht auch unser Umgang mit den Medien überdenken und reformieren. Reformieren. Klingt schon so missionarisch.
Reformieren klingt jetzt auch ein bisschen religiös jetzt.
Ja, stimmt. Find mal ein anderes
Wort.
Hast du
dich geoutet?
So missionarisch hat das schon was. Reformieren.
Ja, ich habe ja mal Theologie studiert.
Gibt's ein anderes Wort für reformieren?
Erneuern.
Erneuern, ja. Überarbeiten, erneuern. Umkrempeln.
Umkrempeln finde ich praktikabel.
Ja.
Umkrempeln.
Ich schreibe nicht auf Deutsch, deshalb keine Ahnung, darfst du mich nicht fragen.
Auf welcher Sprache schreibst du denn?
Englisch.
Wirklich? Die
ja.
ganze Zeit? Okay. Geil.
Muss man ja heutzutage, sonst kommt man nicht weiter.
Siehst du, du hast es schon mal, du hast den Teil schon mal reformiert.
Für dich.
Umgekrempelt.
Wobei wir diesen Podcast zum Beispiel absichtlich
ja, das habe ich schon auch gedacht. Ja, genau. Das dachte ich auch,
wir dachten auch schon, dass wir den mal auf Schwäbisch und auf Bayerisch oder Fränkisch machen.
Ich dachte auch, werden sie jetzt eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch reden?
Deutsch, ja. Absichtlich.
Das war uns tatsächlich auch wichtig, weil es einfach nicht so viele Ressourcen gibt, die deutschsprachig sind, was so anbelangt. Natürlich, also über die Jahre sehr viele, also ich will auch überhaupt keine Arbeit kleinreden, es ist so viel passiert auch von verschiedenen Verbänden, aber es ist auch gar nicht so leicht, das immer alles zu finden, weil das teilweise einfach auch schon ein bisschen her ist oder weil es einfach untergeht in der großen, weiten Welt so ungefähr. Und ja, je mehr es natürlich gibt, desto einfacher wird es auch dann entsprechend was zu finden.
Ja.
Die Mutti muss es ja auch verstehen.
Die Mutti,
die muss, Mutti es muss es auch. genau. Super.
Gibt's was du uns noch? Also eine Sache, bevor ich sie vergesse, du hattest vorhin noch erwähnt, bevor wir überhaupt aufgenommen hatten, dass es noch eine Person gibt in der Schweiz, die du bewunderst. Vielleicht magst du uns noch kurz
sagen. Stimmt, ja, weil wir uns unterhalten haben, so wen ihr quasi so hier so mit einladet.
Als du uns zum Smalltalk gezwungen hast.
Fandest du es so schlimm?
Nein, du hast es sehr gut gemacht. Ich bin sehr schlecht im Smalltalk.
Wow. Hey, ich war einmal, weil ich mal tanzen, es ist schon eine Ewigkeit her. Und da hat damals, also ich hatte im Studium jetzt auch nicht so viele Freundinnen, muss man sagen. Und ich hatte so eine, Maria Linke. Ja, wenn du das hörst, wow. und Maria Linke ist so die einzige, die ich eigentlich so als Freundin so. Und ihre Freundin und Maria Linke, wir waren gemeinsam im Esso. Und du kannst es nicht anders vorstellen, ihr kennt Esso, ne?
Ja.
Also so laute Musik und du stehst so kurz vorm Eingang in den großen Raum und dann gehst du so, das sind so die Toiletten und so und dann stehe ich so da. Und ich lerne halt diese Freundin von ihr das erste Mal so kennen und bin so mega aufgeregt, weil sie ist ja die Freundin von Maria Linke und Maria Linke finde ich halt toll, habe ich auch mal so ein bisschen bewundert. Und dann quatsche ich ihr da so tiefgründige Themen an die Backe so und sie sagt so, hey, aber Smalltalk kannst du auch nicht führen, ne? Und da dachte ich so, wow, sie hat so recht, ich kann einfach überhaupt nicht Smalltalk führen. Und zwar so, weißt du, boom, boom, laute Musik. Und wir stehen so kurz, so gerade aus dem Klo in diesem Gang, wo alle so durch. Und ich, hey, nee, Smalltalk ist mega schwierig für mich.
Also ich wollte das, was du gemacht hast, auch nicht als Smalltalk abwerten. Es war deeper Smalltalk.
Ne? Ich habe dich gefragt, wo du wohnst. Wir haben über Prenzlberg gesprochen.
Ja, ja.
Oh, darf ich das jetzt nicht sagen?
Doch, das ist okay.
Das kann man ja rausschneiden.
Ich schneid's raus.
Dass du in Prenzlberg wohnst.
Bei den Schwaben.
Stimmt, da fühlst du dich doch bestimmt
da
wohl.
Da fühle ich mich total wohl.
Hast du dir die Wohnung gekauft? Jetzt wird's
Sag
viel.
Mal. Entschuldigung.
Klar, ich bin super reich. Akademia ist total lukrativ.
Hey, genau, Mutti hat doch die Wohnung für dich gekauft.
Nee.
Und du wohnst doch da jetzt.
Das wäre super.
So ist es doch.
Einmal war meine Mutter zu Besuch und dann hat sie sehr laut am Fenster auf Schwäbisch was gesagt, weil sie mit meiner Oma telefoniert hat. Und dann dachte ich, scheiße, ich muss hier wieder weg. Jetzt bin ich total geoutet. Naja.
Hey, so viel dazu. Die warten jetzt alle nur, dass du so einen dreirädrigen Kinderwagen, jetzt werde ich dir sorry, so einen dreirädrigen Kinderwagen so durch die Gegend schiebst und so ein halbes Eis leckst und so. Und dein Kind und das schreit dann und füllt. Darauf warten jetzt alle.
Ja, vielleicht geht es irgendwann in Erfüllung, der Wunsch meiner NachbarInnen. Ich glaube nicht, aber ich will ihnen die Hoffnung nicht nehmen.
Die Person, von der ich vorhin gesprochen habe, als wir hier im Deep Small Talk begegnet sind, ist Hannes. Hallo Hannes, ich hoffe, du hörst es. Hannes ist ein ganz toller Mensch, Hannes Rudolf ist ein ganz toller Mensch, der in der Schweiz recht viel bewegt und auch so eine Speerspitze ist für so transaffirmative Bewegungen und Projekte und versucht so, das finde ich total bewundernswert, eine monatliche Sprechstunde aufgebaut hat, wo man niederschwellig einfach so Walk-in reingehen kann und kriegt dort soziale Beratung und rechtliche Beratung und auch manchmal einfach nur eine emotionale, menschliche Beratung. Ich finde, über das Thema Menschlichkeit könnte man, ich fände es noch schön, wenn wir vielleicht noch einen anderen Begriff für Menschlichkeit fänden. Das fände ich noch eigentlich ganz schön.
Nur weil warum guckst du mich jetzt schon wieder an?
Ich immer denke, da ist doch ein Quell an. Ich würde so gerne noch...
Menschlichkeit, aber ich arbeite tatsächlich zur Dehumanisierung, aber ich beleuchte immer die negativen Aspekte der Dinge.
Also in einem Startup, in dem ich mal gearbeitet habe, haben wir immer davon gesprochen, auf Augenhöhe. Dinge auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe.
Siehst du, für den Hippiegramm ist Sophie zuständig.
Das heißt, Menschlichkeit könnte man mit auf Augenhöhe, wertschätzend so quasi auf Augenhöhe. Okay, cool, ja, doch, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und das macht Hannes auf Augenhöhe, ganz viel, ganz fest, mega schön auch und monatlich und sowieso gibt es ein gutes Netzwerk dort. Die haben auch so Stammtische, wo man sich einklinken kann und auch online einklinken kann. Das ist TGNS. Netzwerk und da kann man definitiv viel von lernen. Das finde ich, das ist eine Struktur, die wir hier unbedingt implementieren könnten. Ich weiß aber auch, dass Berlin ein riesengroßes Feld ist und dass ich definitiv nicht weiß, was vielleicht an anderen Orten und Stellen vielleicht noch alles so ist. Vielleicht gibt es das sogar. Ich habe es einfach, es ist mir nur noch nicht begegnet. Aber ich würde mich freuen, wenn all die, die das jetzt zum Beispiel auch hören, sich unbedingt eingeladen fühlen, da auf mich zuzutreten, wenn es darum geht, quasi so sich gemeinsam auszutauschen. Das finde ich immer sehr befruchtend.
Ja, hoffen wir, dass es auf jeden Fall auch immer mehr Anlaufstellen gibt. Und ich glaube tatsächlich, das, was du gesagt hast, dass man Dinge umkrempelt, Stück für Stück, das passiert ja hoffentlich auch zum Beispiel über unseren Podcast und über Gespräche, die wir auch im alltäglichen Leben ja immer mit Personen führen. Weil man, ich finde auch, ich kann immer so viel lernen von anderen Personen, die mir, und das ist jetzt hier das Wort, wieder auf Augenhöhe begegnen. natürlich ist es schwer, oftmals mit Personen in Kontakt zu kommen, die das nicht tun, also die sehr abweisend oder auch diskriminierend mit anderen interagieren, aber mit Personen, die erstmal genauso offen sind wie dann ich selber, hoffentlich, also es ist natürlich auch bei mir so, dass ich manchmal mich verschließe vor Personen, ist es dann möglich, Dinge umzukrempeln. Und ich hoffe, das haben wir mit dieser Folge gemacht.
Das Wort des Tages.
Und irgendwann krempeln wir noch die Begriffe Maskulinität und Femininität um, oh, oder?
Ja.
Das wäre doch mal was.
Ich finde die auch sehr kritisch, aber...
Ja, vor allem, was heißt denn das? Was heißt
wir
denn
wir dürfen jetzt nicht mehr weitersprechen, weil so viel...
Doch, wir dürfen gerne weitersprechen.
Schon, sie hat die Abmoderation schon gemacht.
Ja. Oh Mist, jetzt quatsch mal. Sie hat mit dem Todesblick zugeworfen.
Nee, also ich will sowieso zwei Folgen draus machen. Also es ist vollkommen okay, wir haben auch noch Zeit.
Echt, wir machen zwei Folgen draus?
Ja, ich mache zwei Folgen.
Die Dinge sagst du mir gar nicht.
Ja, das ist sehr spontan.
Ich muss das nachher alles auf Instagram posten.
Wir können auch über Maskulinität und Femininität ein andermal reden. Also ich finde aber zum Beispiel, das ist doch was, das könnte man doch mal, Da fände ich einen Austausch extrem belebend, weil ich das.
Also es gibt ja so ein Klassiker in der Literatur, in der Transliteratur ist ja auch ein Buch von Julia Serrano, A Whipping Girl, und überhaupt die Bücher, die sie geschrieben hat. Und sie hat zum Beispiel einen Begriff mit in die Runde geworfen quasi, der heißt Oppositional Sexism. Also dass Sexismus sich darauf stützt, dass Dinge immer gegenteilig zugeschrieben werden. Also wenn Männer stark sind, sind Frauen schwach. Männer sind intelligent, Frauen sind naiv. Und dass eben diese, dass es deswegen so wichtig ist, auch dass diese Binarität aufrechterhalten wird, damit eben in der Gesellschaft Männern immer das positive Attribut oder das besonders bestärkende, machtgebende Attribut zugeschrieben wird und Frauen klein gehalten werden können, beziehungsweise eben auch alle anderen Personen, die man dann einfach in diese Kategorie weiter steckt mit feminin und weiblich und nicht männlich. Einfach immer, um das quasi aufrechtzuerhalten. Aha, du bist also nicht männlich, also bist du auch schwach. Genau, aber das beantwortet natürlich nicht, was das...
Ja, genau. jetzt überlege ich gerade, das heißt, okay, gut, dann haben wir also dem Attribut maskulin eine Stärke und dem Attribut feminin Schwäche zugeschrieben. Was ja quasi, was ja gar nicht stimmt, das ist ja nur die historisch performierte Sichtweise aufgrund des gelebten Patriarchats. Wenn man jetzt aber versucht zu sagen, was bedeutet es denn für mich, wenn ich sage, ich möchte ganz gerne femininer sein? Oder was bedeutet es denn, wenn ich eine Person sehe und sage, ah, sie ist effeminiert? Was meine ich damit? Meine ich ja nicht schwach. Das ist vielleicht dann im Umkehrschluss eine Form von Lesart oder eine Form von Interpretation, der wir zugeneigt sind, aufgrund dessen, wie wir sozialisiert wurden. Aber der erste Schritt ist doch irgendwie, eigentlich müsste man doch dafür andere Attribute finden können. Zum Beispiel sowas wie eckig und rund. Das sind so, weißt du, damit, das ist zum Beispiel etwas, da, alright, da kann ich mir das vorstellen. Jeder kennt eckig, jeder kennt rund. Das ist vielleicht ein gemeinsamer Nenner und so. Man, weißt du, sowas wünschte ich mir.
Ich fürchte, was du damit am Ende machst, ist einfach nur neue Worte auf Konzepte drauf zu klatschen, die sich nicht so schnell verändern lassen.
Ja.
Aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Also ich finde es auch schwierig, wenn man dann von, ich glaube, man muss die Begriffe irgendwie benutzen, aber ich finde es trotzdem schwierig, wenn man von transmännlich und transweiblich redet. Aber oder von maskulin und feminin oder von, also vor allem in der lesbischen Community redet man doch dann von butch und femme und dann ist irgendwie die eine Person maskulin und die andere feminin. Und in der schwulen Szene sind alle Twinks feminin, keine Ahnung. Also ich finde das alles so ein bisschen tricky. Aber wenn man einfach nur andere Worte dafür findet, ist das Problem nicht gelöst.
Mhm. Und ganz viele Begriffe haben auch ihre Berechtigung, finde ich. Die sind auch notwendig, auch wenn sie vielleicht schwierig sind. Mhm. Nun haben wir uns aber mal geeinigt darauf, dass wir Worte als Sprache benutzen. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir eine andere Form von quasi Sprache finden, also quasi eine metaphorische Ebene. Also man könnte zum Beispiel auch anfangen, mit Knete zu basteln. Weißt du? Und dann versucht man zum Beispiel, ich sag nur, oder wie eine andere Sprachmodalität. Während wir hier sitzen, haben wir ja auch eine Form von Sprache, obwohl wir jetzt vielleicht jetzt nicht Worte benutzen, sondern es gibt ja noch ganz viele nicht kommunikative Ebenen.
Aber da liegt ja auch immer eine Bedeutung drin.
Genau, das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Solange die Bedeutung ja eine wertschätzende ist, ist es ja völlig okay. Aber wir wollen uns ja darauf einigen, dass das, worauf wir hier sitzen, ja ein Sofa ist. Ja. Jetzt haben wir dem Ding halt hier das Sofa ergeben. Und jetzt ist ja wie der Punkt, kriegen wir irgendwie eine andere Begrifflichkeit hin, weil das Sofa sich permanent diskriminiert fühlt, weil es eigentlich vielleicht gar kein Sofa sein möchte. Weil es ist so gedacht, dass man sowieso, und wir haben nun mal aber Sprache, mit der wir uns bedienen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir die benutzen, damit wir uns gemeinsam austauschen können, weil es am einfachsten ist. Ich hätte nichts dagegen, eine andere Form von Sprache zu entwickeln. Aber das dauert vielleicht ein bisschen länger. Deswegen hätte ich mir eher gewünscht, okay, wir finden vielleicht für maskulin und feminin von mir aus viele Begriffe, die weniger
bezeichnen.
Oder die vielleicht genauer bezeichnen und die vielleicht nur in der Summe dann auch eher Sinn machen.
Ich glaube, das können wir aber schon, also indem wir zum Beispiel einfach vermeiden, normativ aufgeladene Begriffe zu benutzen,
ja.
Größtenteils.
Ja.
Also man kann ja Personen auch einfach beschreiben, indem man sagt, die Person trägt eine schwarze Hose und schwarze Schuhe und
ja.
einen Hut. Also und dann ist halt nicht gesagt, ob das jetzt feminin oder maskulin ist
ja.
oder so gelesen wird, sondern dann ist einfach beschrieben, was ist so der Ist-Zustand.
Unbedingt, unbedingt. Wenn jetzt aber dein Wunsch ist, feminin gelesen zu werden,
mhm.
weil du in einer binären Welt lebst und du möchtest, dass die Menschen ein anderes Narrativ für dich finden. Und dann möchtest du andere Begriffe finden als, ich möchte halt femininer sein. Was heißt denn, weißt du, dann ich wünschte mir, wir könnten andere Begriffe noch finden, die das vielleicht, die weniger aufgeladen sind wie feminin und maskulin und vielleicht irgendwie das anders beschreiben und die uns vielleicht ein bisschen mehr abholen. Weißt du, irgendwie so.
Ich glaube, man muss es halt im Einzelfall, also wir hatten das ja jetzt in unserer Folge über Sprache, oftmals geht es ja wirklich darum, einfach Dinge dann so genau wie möglich zu beschreiben.
Mhm.
Also anstatt zu versuchen, irgendwie alles so ein bisschen, das ist ja stellvertretende Sprache eigentlich, eben zu sagen, ich will femininer sein oder so, ist ja eigentlich nicht das, was wirklich oftmals dann gemeint ist. Wie du schon sagst, eine Person will ja eigentlich eine bestimmte Veränderung oder auch eine Veränderung in der Wahrnehmung anderer Personen. Und hat da meistens schon eine sehr klare Vorstellung, also was denn diese Veränderung bewirken würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Transfrau sagen würde, ich will, dass meine Stimme weiblicher gelesen wird, dann meine ich damit wohl, dass meine Stimme in aller Regel irgendwie einen höheren Pitch hat, dass bestimmte Wörter einen softeren Anfang haben und so weiter. Das sind ja dann ganz viele Details, die ich verändern müsste, damit das wahrscheinlich in der Gesellschaft so passiert und ankommt. Und dann ist, glaube ich, eben einfach die Überlegung zu sagen, ja, vielleicht versuche ich das einfach genauer zu beschreiben, was ich eigentlich mit meiner Stimme möchte,
ja.
anstatt zu sagen, ich will, dass meine Stimme weiblicher klingt.
Ja. Das finde ich, und den Ansatz finde ich irgendwie begrüßenswert, dass der stärker gegangen wird. Und natürlich auch für Menschen, die sich jetzt vielleicht nie mit solchen Themen auseinandergesetzt haben. So. Damit mal drüber nachgedacht wird. Es gibt so Freundinnen von mir, die machen so Drag-Shows und die haben so einen Workshop gemacht. Sie haben so Anleitungen gegeben und waren so da, dass man sich so das erste Mal selbst quasi in Drag so kleidet. Und sie hatten eingeladen zu dem Workshop, ich glaube, einen Schauspieler, der versucht hat, Charaktere zu entwickeln. Das fand ich so geil. Das heißt, sie sind in so einem Raum vor Spiegeln, wie man sich das so vorstellt, als mit diesen Lämpchen und überall wird gekichert und es wird Sekt getrunken und so. Und dann wird halt geschminkt oder eben, also aufgeschminkt oder abgeschminkt. Und in dem Moment, wo dieser Schauspieler dazu kam, fand ich das so bezeichnend, weil sich diese Personen plötzlich auseinandersetzen mussten mit etwas, was hinter dieser Fassade dann wirklich auch stattfindet, was hinter dieser Fassade vielleicht auch wirklich lebt und was vielleicht eine Meinung hat oder ein Interesse hat. Und das fand ich extrem liberalisierend, den Gedanken. Und da kamen wir damals auch so auf dieses Thema, dass jetzt jemand, da saßen nämlich dann Leute und die meinten, ich will aber eigentlich gar nicht weiblicher werden. Ich will aber trotzdem eine Drag-Person werden. Und das fand ich total irre, weil diese Person musste sich dann mit dem Schauspieler ganz anders an dieses Thema feminin und maskulin herangeben und davon wie loslösen und musste wie neue Begrifflichkeiten für sich entdecken. Das fand ich ganz toll, die Auseinandersetzung.
Und ging das dann?
Ich habe leider nie den Abend gesehen, wo die alle auf der Bühne waren. Das gab dann zum Schluss so einen Abend, wo die dann alle da waren. Ich habe nur den Prozess mit begleitet.
Ich glaube, das Problem.
Aber ja, klar, es ging bestimmt irgendwie so.
Ja. Ich glaube, das Problem, auf das man halt immer irgendwie stößt, ist so ein bisschen, dass man für sich selber halt alle möglichen Begriffe und Konzepte benutzen kann und sich selber in allen möglichen Begriffen wiederfinden kann. Aber dann geht man halt irgendwie einen Schritt vor die Tür und dann sieht die Sache wieder ganz anders aus.
Mhm.
Also Ja.
Aber das ist ja okay, das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Du kannst ja bestimmt auch für dich selbst einfach Dinge fest und klar machen, kannst aber auch aktivistisch dann vor die Tür treten und das dann wirklich auf eine Fahne schreiben. Ja. Ist ja okay.
Ja. Ich habe da halt einen sehr realistischen Blick auf die Dinge und bin immer dann so, also ihr müsst euch trotzdem im Klaren sein, dass die Welt das dann nicht so sieht und dass die Welt dann vielleicht trotzdem Dinge benutzt wie feminin und maskulin und euch einfach diese Begriffe zuschreibt, auch wenn ihr das nicht wollt. Aber so schnell wird sich das nicht ändern. Also,
ja, mega fest. Da leben wir wirklich auch in einer Bubble. Ich meine, jeden Tag muss ich mich quasi erklären, dass unser Anmeldeformular immer noch mit Herr und Frau funktioniert. Jede Woche telefoniere ich halt mit diesen Leuten und sage denen, ey, findet bitte eine neue Kategorie und so. Zumindest eine. Irgendwas, was nicht nur leer ist. Mach divers, mach anders, mach einen Stern, mach irgendwas, irgendwas anderes. Es ist so schwer.
Aber wieso braucht man überhaupt eine? Also kann man nicht, gar keine geht nicht.
In dem einen, womit wir angefangen haben, die haben das jetzt auch eingeführt, dass man quasi nichts auswählen kann. Ist aber schwierig, in dem Moment, wo du quasi das Feld aufklickst und dann gehen die Reiter runter und du siehst quasi nichts und Herr und Frau, du kommst wie nicht drauf, auf das Nichts zu klicken und das so stehen zu lassen. Ich fand es schon mal schön, dass das nichts war, aber es hat leider nicht zu dem Effekt geführt. Jetzt haben wir halt schon mal diese Plattform gewechselt, das ist aber schon auf einer anderen Plattform. Und jetzt stehe ich mit dem gleichen Problem wieder da und sie versuchen das irgendwie zu integrieren.
Nee, ich frage mich halt auch bei so Online-Shops und so, warum lassen sie das Feld nicht einfach weg? Also
generell
immer. Ich verstehe das Problem nicht so ganz, aber da steckt dann halt wahrscheinlich so statistische und wirtschaftliche Überlegungen dahinter. Ja. Irgendwelche Algorithmen müssen gefüttert werden und so weiter.
Naja, weil du meinst, dass es gar kein Feld gibt, Herr, Frau, sondern einfach weg. Firma oder nischt?
Ja.
Ja? Ja, ja, unbedingt. Finde ich gelebt. Finde ich gelebt.
Und diese wirtschaftliche Kategorie gibt es ja dann wiederum nur, weil das eben bisher in der Welt so gelebt wird, dass Personen eine bestimmte Zuschreibung.
Ja, aber ich glaube, die sind da vor dem realen Problem. Also ich hatte ja zum Beispiel habe ich mal bei Zalando so einen queeren Trans-Blablabla-Talk gehalten. Und die stehen da tatsächlich einfach vor dem Problem, dass die das irgendwie nicht umsetzen können. Und dass die einfach die Kategorien nicht so plötzlich abschaffen können, weil die erstens KundInnen verlieren würden, die halt sich dann nicht mehr wiederfinden in dem Laden, wenn plötzlich einfach alle Geschlechterkategorien aufgelöst sind und man keine Frauenklamotten mehr findet oder Männerklamotten mehr findet. Ja, also ich weiß nicht. Ich will die realen Probleme irgendwie auch nicht so runterreden, aber prinzipiell bin ich auch dafür, dass das einfach alles wegfällt. Aber ich denke,
es ist halt dieses Umkrempeln, das braucht der Zeit und die Gesellschaft hält halt sehr stark an diesen Kategorien fest und es ist natürlich sehr schwer, dann die erste Gruppe, die erste Person zu sein, die das einfach mal ändert.
Die Männerabteilung ist im ersten Geschoss.
Ja. Immer.
Oder im Souterrain. Ja, genau.
So, dann würde ich mal tatsächlich aber an dieser Stelle, weil wir dann doch jetzt schon fast 1,5 Stunden gesprochen haben miteinander, aufgenommen.
Viel zu lang.
Findest du?
Du hast viel zu viel geredet.
Quatsch. Nee, wir machen einfach zwei 45-minütige Folgen draußen, denn
sonst verliert ihr KundInnen.
Sonst verliert ihr KundInnen. Das ist,
Ich glaube, Leuten ist eigentlich auch vollkommen egal. Ich weiß gar nicht, ob es schon Hörgewohnheiten gibt, aber man redet sich das ja gerne ein.
Ja, 45 Minuten ist die Aufmerksamkeitsspanne, danach ist er erschöpft.
Ach, woher hast du das denn gelesen?
Schule. Oder? Nicht?
Nee.
Ich glaube, mittlerweile. Also ich finde es okay, wenn man es irgendwie auch anders macht.
Aber mittlerweile sind es höchstens 60 Sekunden wegen TikTok.
7 Minuten.
60 Sekunden.
Leute, 7 Minuten.
Was ist mit 7 Minuten?
Okay, also du meinst diese Form von Aufmerksamkeitsspanne, ja.
Worüber reden wir jetzt?
Dass man so eigentlich nach einer gewissen Zeit unbedingt eine Pause braucht und sich aus einer Situation herausziehen sollte.
Nee, ich glaube, im Endeffekt ist es personenabhängig. Schneid's einfach auf 45 Minuten, mir ist eigentlich egal, wer zuhört.
Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal sehr, dass du hier warst und wünschen weiterhin alles Gute für die Praxis und für dich.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, vielen Dank für eure Arbeit.
Real Talk mit
Lian.
Wir haben eine neue Kategorie für euch bei Transsein, und zwar alle Fragen, die ihr vielleicht eher in so einem Kontext von einer ersten Anlaufstelle für Transpersonen stellen würdet oder ja, persönliche Herausforderungen, die ihr habt und die ihr gerne auch in dem Podcast adressiert haben möchtet, könnt ihr jetzt Lian stellen, und Lian stellt sich einfach selbst kurz vor.
Also ich bin Lian, mein Pronomen ist am liebsten Lian und sonst er. Ich wohne mit bald 3 Katzen und einem Hund und 2 Menschen zusammen. Und ich habe eine Ausbildung zum systemischen Therapeuten gemacht und lange bei In & Out. Das ist so ein Peer-to-Peer-Beratungsprojekt für queere Jugendliche und junge Erwachsene. Da habe ich lange so Beratung gemacht, vor allem per E-Mail und per Chat. Und genau, dann eben die systemische Therapieausbildung gemacht und Psychologie studiert. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten.
Es tut mir leid, dass es da so ein bisschen Audioprobleme gab. Wir haben das jetzt während der Pandemie alles übers Netz aufgenommen. Und da gab es leider ab und zu so einen kleinen Aussetzer. Ja, das war's mit dieser Folge. In der nächsten hört ihr dann auch schon die erste Antwort von Lian. Und schreibt uns gerne, falls ihr irgendeine Frage habt, Feedback, Kritik. Und wir freuen uns. Bis bald.
Folgt uns auf trans_sein auf Instagram.